Wie gefällt dir der Jingle?
Wegen dem hast du jetzt so lange überlegt und so lange nicht reingekichert?
Ja.
Okay.
Aber jetzt starten wir Vollgas rein. Wir sehen uns ja endlich wieder.
Naja, wir haben uns dazwischen schon ein paar Mal gesehen während der Folgen.
Mit den Mikrofonen.
Ja, mit den Mikrofonen vor der Nase, das stimmt. Ja, wir haben eigentlich gesagt, wir melden uns zwischen diesem langen Block, der jetzt ja angestanden ist, und der lange Block ist schon gefahren. Also wir sind
ja,
jetzt.
Ja, warum haben wir uns nicht gesehen?
Oh Mann, du nicht so. Du schreibst um 8 in der Früh jetzt Podcast. Entschuldigung, dass ich dann schreibe 15 Uhr Podcast am selben Tag und du, nein, da kann ich nicht.
Ja, weil er schon Trainingsanreise wieder auf.
Ja, okay, der Wilde ist da, wir haben es jetzt geschafft, okay?
Ja, das passt.
Passt.
Ich hoffe, ihr habt uns nicht vermisst.
Ich hoffe schon ein bisschen, aber ich bin auf alle Fälle froh, dass jetzt da sind. Okay, wir starten jetzt sehr lustig rein, aber gerade bevor du auf Rec gedrückt hast, habe ich gesagt, wie starten wir? Und du hast gesagt, ja, ich will einfach, dass wir uns wieder hinsetzen und reden. Dann sage ich, ja, okay, dann rede ich über das, wie es mir in den letzten Tagen, Wochen gegangen ist seit Baskers.
Okay. Ich würde eigentlich nur mit einem Jingle einstarten.
Ja, der war ganz gut eigentlich, also ja, schon Steigerung da.
Ja, schau.
Ja.
Improvements.
Also, Baskers Stein war in der Zwischenzeit.
Aber waren wir nicht vorher noch? Na. Skol und so.
Das war ja schon.
Ah ja.
Simon Höhe war dazwischen.
Ich habe meine Shownotes nicht da, weißt du?
Ja.
Ja, gut. Oh ja, Bad Gastein.
Und noch, was war noch dazwischen?
Bad Gastein, Bansko, Simon Höhe.
Bansko war dazwischen, genau.
Eigentlich ein richtig fetter Block von 8 Tag und 6 Rennern.
Ja.
Ja, 6 Rennen.
Bad Gastein.
5 Rennen eigentlich für mich.
Ist ja, deshalb so wichtig oder für uns beide bedeutet es sehr viel. Damals, als ich das erste Mal für den ORF dort war und die Rennen moderiert habe, war ich gerade in einer sehr herzensgebrochenen Phase meines Lebens, wo ja dann auch langsam, aber erst jetzt im Rückblick, das Verständnis dafür war, dass ich mich langsam gelöst habe von sehr vielen Dingen in meinem Leben. Also wirklich jeder Bereich meines Lebens hat sich dann irgendwie so verändert, rückblickend. Aber, und auch das Schöne, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht und du bist ja dort gefahren und ja, wir haben Interviews zusammen gemacht.
Wann war das? 2023?
Ja. Und für dich auch deshalb, weil du in Bad Gastein ja mehr oder weniger begonnen hast, Snowboard zu fahren.
Ja, ja.
Und auch du dort am Podestplatz. War das der erste deiner Karriere oder generell?
Mein erster Sieg meiner Karriere war dort. Ja, genau. Also meine ersten Schritte am Snowboard waren dort. Dort habe ich mir auch mein erstes Snowboard gekriegt von der Mama. Und ja, eigentlich auch mein Weltcup-Debüt habe ich dort feiern dürfen. Meinen ersten Sieg im Teambewerb. Damals mit der Jule Dömowitz. Also es
für
sehr
uns beide.
Sehr ereignisreicher Buchebenhang.
Ein wichtiger Ort, auch weil ja das quasi so in der Gegend, der Pongau, meine zweite Heimat geworden ist über die Jahre, weil ja auch mein Onkel dort wohnt in der Nähe. Warum habe ich jetzt eine Zeit gebraucht, auch um das zu verarbeiten? Ich will dir da jetzt überhaupt nicht die Bühne nehmen, aber das ist das, was wir beide besprochen haben, weil du gesagt hast, du willst, dass ich ehrlich jetzt über das rede einfach und das, wie ich es empfinde.
Genau.
Und das war für mich schwierig, weil es ist Bad Gastein, sagen wir mal, nicht so aufgegangen, wie wir es uns beide gehofft und gewünscht haben. Dann war Bansko dazwischen, da haben wir uns dann nicht gesehen, nur gehört. Und dann war Simon Höher, der zweite Heimweltcup im ganzen Kalender.
Richtig. Ja, genau.
Und auch das ist nicht so aufgegangen, wie wir uns das gewünschen, erhofft oder gedacht haben.
Genau, so ist es. Also es waren sehr viel positive Sachen dabei, die ich auf jeden Fall noch nicht so bewusst wahrgenommen habe. Und natürlich auch jetzt mit ein bisschen Abstand drauf schauen kann und das verarbeiten darf. Aber die Ziele waren ganz klar anders.
Fangen wir vielleicht an chronologisch, damit die Leute das auch verstehen, die da vielleicht nicht so dabei waren. Fangen wir an mit Bad Gastein.
Bad Gastein, Einzel. Ich war was, also wirklich ein Training davor. Ich war so gut drauf im Mindset, zusammengerammt, am Brett. Es war einfach echt, ich hätte mich gern selber vorn gesehen, wie ich ein Smile drauf habe, wie ich da runterfetz. Und dann habe ich die erste Quali, also Startnummernauslosung war schon mal ein Highlight, weil Dario und ich sind auf 1 und 2 gewesen. Also zusammen runtergefahren. Der Dario ist für mich einer von den besten Slalomfahrern der Welt.
Dario Kavietzl aus der Schweiz.
Dario Kavietzl, genau. Und nicht nur am Brett so eine explosive Persönlichkeit, sondern einfach, wenn du mit dem runterfährst, dann und gleichzeitig mit dem ins Ziel fährst oder mit dem mithaltest, dann weißt du, okay, es ist schnell.
Es war schon gut gewesen, ne?
Und dann kommen wir beide ins Ziel. Ich glaube, wir waren dann beide auf, ich war dann auf 1 auf meinem Lauf und er war, glaube ich, 2 oder 3. Und dann im zweiten Lauf, es sind so ein paar Kommentare gekommen von den Trainern so, aber jetzt so viel hätt's nicht braucht. Oder so viel Gas hätt's nicht braucht. Und ich war einfach drauf und dran, wieder um ein Schippen besser zu sein als im ersten Lauf. Und über die Kuppe drüber oder vor der Kuppe war dann ein Loch. Ich sag's dir, also so zusammengestaucht hat es mir in der ganzen Vorbereitung, in der ganzen Rennvorbereitung noch nie diese Saison. Mhm. Das war echt, also bodenlos kurzzeitig. Dann habe ich mich im wahrsten Sinne bodenlos. Und ich habe mir dann so reinretten versucht. Aber mit dem wenig Speed habe ich das Brettl dann nicht in die Biegellinie gebracht. Es hat auf die letzten, was waren das, 6 Tore, 7 Tore ins Ziel rein, nichts funktioniert. Es war ein Krampf und ein Kampf. Ja. Ich habe es dann noch ins Ziel geschafft und ja, mit Ach und Krach reingekommen. Und dann ließ ich halt auf der Zeitnehmungstafel so 25. Top.
Ja.
Also,
von hinten.
Ja.
Muss man sagen. Okay, das hat bedeutet, dass du bei deinem Heimweltcup nicht im Rennen warst. Rennen
also keine Finalteilnahme. Ja. Die Momente danach, also puh.
Ja, du bist lange in diesem Zielsack gestanden.
Ja, wenn du das letzte runterfährst in der Qualifikation, hast du den Zielraum für dich.
Für dich allein zum Reflektieren.
Schaust den Vibes so lange auf den Kurs geschaut. Und ich kann mich erinnern, du bist auch in den Zielbereich dann gekommen. Der Benji hat mich aufgemuntert. Und ich weiß, also diese Gespräche, die man da führt, die hat man so, man fühlt ganz extrem gerade in so einer Situation.
Sicher.
Und der Benji war so cool, er sagt zu mir, es ist nur Snowboarden. Es ist nur links und rechts fahren. Und gleichzeitig habe ich dann zu ihm gesagt, ja, warum mache ich es dann so schlecht? Warum mache ich es dann so schlecht?
Ja.
Und ich kann mich dann auch erinnern, dass seine Mom danach, wie ich meine Sachen raufgefahren bin, holen, sagt sie zu mir, Arvid, es ist nur Snowboarden, also man merkt, warum das die Mama von Benji ist. Sie haben einfach fast das Gleiche gesagt. Und dann habe ich zu ihr gesagt, richtig weinend, ich wollte einfach nur snowboarden. Wenn ich da aufschaue, deswegen habe ich wahrscheinlich den Kurs so lange angeschaut, nicht weil puff war, dass mir jetzt das passiert ist, sondern einfach die Enttäuschung, dass ich nicht mehr heute da oben fahren darf.
Ja.
Weil das hat mir so Spaß gemacht, das hat mir beim Besichtigen schon Spaß gemacht, weil ich wusste, der Kurs, das ist ein schwieriger Kurs, die Pisten wird nicht so einfach werden, ich kann das. Ich habe mich da oben fahren gesehen. Und dann einfach nicht fahren zu dürfen, das tut höllisch weh.
Mhm.
Und mit dem habe ich dann schon eine Zeit lang, ich bin am Start oben gewesen, der Pink Matthäus war auch oben, wir sind uns in die Arme gefallen und beide Rotz und Löffel gerät und dann sagt er zu mir so, es ist so bitter, nicht so bitter wie bei dir, aber es ist so bitter. und ja, also klar, du fühlst dich, was ganz witzig ist, oder witzig war, ich habe mich im Moment so nur für mich gefühlt, obwohl sehr viel Leute dort waren, das heimische Fans, Freunde, oben am Start waren auch noch ein paar Leute. Und dann sehe ich in Binky und denke mir so, also stimmt, es gibt zurzeit jetzt gerade, so kurz nach dem Finaleinzug, 16 Leute, die sich freuen. Und alle anderen sind entweder verärgert, mit sich selber nicht so im Reinen oder ja, einfach am Boden zerstört. Ja. Und ich gehöre heute zu denen, die nicht sich freuen dürfen über einen Finaleinzug. Und ja, was soll ich sagen?
Was hast du aus dem mitgenommen? Weil wir auch, wir Fragen gestellt haben, die Leute können uns, ich kann es euch immer und immer gern bei uns melden, was ihr wissen wollt, mit Niederlagen umgehen. Hast du jetzt schon für dich ein Learning aus dem oder an so einen Satz eben oder einen Ratschlag oder was auch immer mitgenommen? Zum Beispiel das, was der Benji und seine Mama gesagt haben, im Snowboarden ist leicht. Lustigerweise habe ich sehr unwissend zu dir auf der Simonhöhe gesagt. Nur Snowboarden, Arvid. Ja, Snowboarden ist leicht, nur ja. Links, rechts.
Ich glaube, das größte Learning habe ich bereits bei anderen Niederlagen gelernt, das große Ganze zu sehen. Und dann gleichzeitig auch diese kleinen Snippets rauszunehmen, die wirklich gut sind. Und das hat sich dort nochmal gefestigt, weil also für mich in meiner Karriere war das ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, dass ich beim Heimweltcup so in, also so mich selber in einer Favoritenrolle für Top 3, für einen Heimsieg und so weiter sehen kann oder konnte. Und dann einfach gar nicht das aufs Papier bringen. Mm. Das Orge ist aber das, du bringst oft die Leistung, aber das Ergebnis passt nicht zu dem. Mm. Und ich habe das schon, wir haben ja einmal recht viel schon über Niederlagen gesprochen und dass ja. Das eigentlich nicht als Niederlage betitelt werden sollte, sondern du sollst das an der Niederlage im besten Fall was außernehmen oder was mitnehmen als Learning. Und ich habe wirklich gelernt, der eine Tag oder der eine Fehler, der kann natürlich alles verhindern oder wie soll ich dazu sagen, verhauen ja, an dem Tag. Mhm. Aber trotzdem, das hört sich immer so blöd an, ja, bis dorthin war ich super drauf. Aber ich will eher die Leute mitnehmen und ihnen sagen, das Gefühl, was ich bis dorthin gehabt habe, war göttlich einfach. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe einen Smile drauf gehabt. Ich habe gewusst, wie ich die Passagen zum Fahren habe. Ich habe mich gut vorbereitet drauf. Ich habe vorher noch mit den Trainer gequatscht. Hey, wie soll man das da fahren?
Ja. Aber wie geht es jetzt weiter? Weil wenn du sagst, du hast dich ja gut gefühlt. Mhm. Oder das unter Anführungszeichen Schlimmste ist ja oft der 17. Platz. Also wenn man es so gerade nicht geschafft hat. Oder ja. Eben diese suggestiven Fragen.
Spoiler bitte nicht auf Simonhöhe.
Diese suggestiven Fragen, die ich halt auch stellen hätte sollen im Peking zum Beispiel 2022 bei den Olympischen Spielen, wo jeder das auch erwartet hat, nicht nur von mir, sondern dann auch nach dem Rennen, wo ein Österreicher ja Vierter geworden ist, dass ich diese Suggestivfrage stelle, wie enttäuscht bist du, dass du nur Vierter geworden bist und mir damals gewehrt habe und es nicht intuitiv damals nicht gesagt habe.
Ja, also logisch ist schon, wenn es um Medaillen geht, wenn es nur um 1, 2, 3 geht und man wird Vierter, das ist so wie ein 17. Platz beim anderen Wettkampf, wo du nicht mehr die Chance hast, besser abzuschneiden. Mhm. Du nimmst ja keine Punkte mit bei solchen Rennen. Mhm. Weder bei der WM noch bei Olympischen Spielen. Wenn du beim Einzelrennen im Weltcup Vierter wirst, nimmst du 50 Punkte mit. Mhm. Und bist so, ja, okay, du kannst ja ein bisschen darüber noch im Mindset retten, dass du sagst, du nimmst 50 Punkte mit oder hast eine Leistung erbracht, weil Top 4 musst du mal im Weltcup fahren. Aber klar, du willst aufs Podium. Mhm. Aber du hast beim nächsten Rennen, was den gleichen Stellenwert hat, die nächste Chance. Bei einer WM, bei Olympischen Spielen schaut das Ganze ganz anders aus. Wir haben alle 2 Jahre die Chance auf ein WM-Rennen pro Disziplin und alle 4 Jahre im Riesentorlauf die Chance auf eine olympische Medaille. Mhm. Und ich glaube, deswegen muss man den Vierten da schon anders sehen wie einen Vierten halt im Weltcup. Mhm. Aber natürlich, ich verstehe deinen Ansatz, die Frage nicht stellen zu wollen, weil was will man vom Sportler hören?
Na, habe ich ja nicht. Nein, das finde ich auch so brutal respektlos. Einfach.
Wenn der anschaut und sagt, hey, ich hätte mir nie gedacht, dass ich Vierter werden kann und das, also.
Nein, das hat er schon.
Am olympischen Gedanken auch dann ein bisschen vorbei für mich.
Ja, schon klar, ja.
Wenn ich dort hinfahren möchte, dort gewinnen, also mit einer Medaille heimfahren.
Aber dann in dem Moment, wo es ja vorbei ist und es nicht passiert ist, weißt du, was ich meine? Und für mich hat das auch mit Respekt und Wertschätzung zu tun. Und das ist ja ein großes, wichtiges Thema in diesem Sport.
Was hast du dann gefragt zum Beispiel? Ich kann mir jetzt an kein Interview nicht mehr erinnern, aber...
Dass er eben, ich glaube 26 oder so, der Weltspitze hinter sich gelassen hat und dass das ja nicht nur das heutige Rennen war, sondern dass du für Olympia eben quasi 4 Jahre oder dein ganzes Sportlerleben auf das hinarbeitest. Und das war für ihn meines Empfindens nach ein tröstlicher Gedanke, anstatt eben diese Frage, weil das ist so klar. Also eben, was soll er sagen? Ja, ich bin enttäuscht. Ja, sicher. Ja, aber das ist
eine rhetorische Frage eigentlich.
Ja, und ich finde, es hat einfach nichts mit Wertschätzung und mit Respekt zu tun, weil der hat da so gekämpft und diese zweiseitige Medaille wirklich, auch eine olympische Medaille ist, finde ich, dass halt 3 Leute sich freuen und die anderen sind den ganzen Tag an mir vorbeigegangen, was man ja im Fernsehen teilweise so nicht sieht. Und die haben mir in die Augen geschaut, da hat es minus 28 Grad gehabt, das war Corona, die haben 2 Meter Abstand halten müssen. Alles, was da wichtig gewesen wäre, ist, dass man sich einmal umarmen hätte können. Das haben wir dann auch mehr oder weniger gemacht, einfach aus der Emotionen, weil man dann nicht gerade dran denkt, es ist ja Corona, 2 Meter Abstand. Und dann ist eh sofort wer dahergerannt gekommen und gesagt, no, keep distance, bla bla. Ja, und die schauen mir dann in die Augen, es ist eiskalt und dann sagen sie, Anna, wieso jetzt heimfahren? Ich bin eine Enttäuschung. Und da bricht man, da ist mir jeden Tag das Herz gebrochen dort bei den Olympischen Spielen. Ja. Und jeder schreibt ja von daheim, wie geil, dass du dort bist, wie super und wie toll und wie ist es und die Athleten, wie viel lernst du kennen. Und du sitzt am Abend im Hotelzimmer und denkst, aber warum bin ich so leer und warum tut mir das so weh, obwohl auf der anderen Seite mein Herz ja so erfüllt war mit Dankbarkeit, das dort erleben zu dürfen, wirklich dort sein zu können, das alles mitzukriegen. Aber das war für mich... Ja, deshalb die große Frage, wenn du sagst, du fühlst dich ja so gut und eigentlich am Papier müsstest du es hinhauen und du bringst ja auch im Training deine Leistungen, du redest ja jetzt nicht von irgendwas und stellst dich hin und sagst, ich bin super, sondern du hast ja Trainingsleistungen.
Es ist keine Art und Weise wie so fake it until you make it.
Ja.
Ich habe es mir ja schon selber beweisen dürfen, auch beim letzten Slalomrennen und so. Ja. Aber ja, warum es dann nicht hinhaut, teilweise denke ich an was Größeres, das einfach, ich fühl mich zwar bereit, aber mit reiflicher Überlegenheit, also Überlegungen und auch mit ein bisschen Distanz von den Rennern jetzt, mein Geist war hinterher. Mein Körper hätte es drauf gehabt. Das hat er im Training gesagt, das hat er in Rennen davor gesagt, das hat er auch im Lauf selbst, wo ein Fehler passiert, gezeigt, dass mein Körper bereit ist dafür. Aber irgendwie, teilweise fühlt es dann auch an, dass der Geist einfach hinterher ist. Mhm. Der Geist glaubt nicht dran, was der Körper wirklich drauf hat.
Aber warum denn?
Ja, weil es einfach in der Situation da einfach, ja, es ist schwer zu erklären, warum jetzt der Geist hinterher ist. Mhm. Vielleicht hat man sich vorher einmal zu wenig visualisiert, wie man runterfährt, wie man die Kuppe fährt oder wie man sich freut, wenn man unten ins Ziel fährt. Ich freue mich ja, also ich stelle mir ja oft vor, wie ins Ziel fahre, weil dann denke ich mir, okay, wenn ich so ins Ziel fahren will, kommen die 24 Tore davor und wie fahre ich die?
Ja.
Also ein bisschen so im einen Gedankengang von mir am Start oder kurz vorher. Aber ich baue voll darauf auf, dass ich das gespürt habe und dann bei den nächsten Trainings einfach wirklich aktiv drauf geschaut habe. Hey, irgendwie so, ich habe noch nicht so ganz genau diese Fragestellungen ausgearbeitet für mich selber. Welche Fragen könnt ihr mir selbst stellen, um Geist und Körper auf gleich zu bringen oder den Geist in den Lead zu geben, der den Körper dann zirkt? Und teilweise mache ich das schon. Teilweise, wie am Semmering, habe ich den Damen beim Skiweltcup zugeschaut.
Ja.
Und bei der Heimfahrt denke ich über meinen Slalom nach und die Schifferin ist so für mich so ein riesen Aura-Mensch irgendwie. Wie sie da im Gasthaus da ausgegangen ist, habe ich gewusst, boah, die hat ihren Sieg schon 1000 Mal gesehen und jetzt sieht sie ihn auch. Die schaut nicht die an oder den Weg zum Start hin, sondern die sieht den Sieg.
Ja.
Und mir hat das so fasziniert und vielleicht wollte ich das auch ein bisschen so ausprobieren. was kann ich noch mehr machen? Weil klar steckt man sich Ziele, man will Rennen gewinnen, man will eine Kugel am Ende von der Saison haben, man will Olympia-Quali schaffen, man will bei den Olympischen Spielen um Medaillen kämpfen und so weiter und so fort. Das sind alles Ziele gesteckt, man arbeitet dran, aber du musst dann im Moment selber, musst du auf den Sieg oder diesen guten Lauf, musst du einfach sehen können. Und ja, teilweise in Banska zum Beispiel hat es wieder dann besser geklappt.
Meinst du, dass man den nur sehen muss oder dass man das auch fühlen muss? Weil man sagt ja eben so mit Affirmationen manifestieren, visualisieren, geht es ja darum, dass du dich dort hinein siehst, um das spüren zu können. Wie fühlt es sich an, über die Ziellinie zu fahren und bei dir leuchtet das Grün auf?
Ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat, dass du dich einfühlen sollst. Und der Heinz ist ein Sponsor von Boa von mir und der hat zu mir gesagt, setz dir eine halbe Stunde hin und lass auch negative Gedanken zu. Und dann habe ich das gemacht und boah, das war so schwierig. Mhm. Also die ersten, beim ersten Mal erstaunlich gut. Dann haben wir gedacht so, bin ein Pro, könnte ja weitermachen. Die zweiten 30 Minuten waren so, wann sind die 30 Minuten aus? Ja. Also ich fühle mich schon fertig, obwohl ich nicht lange nicht fertig bin,
logischerweise. Und dann kommen erst die Wellen, ne? Dann kommen die Big
und
dann, Mamas,
und ich habe
mir aber
dann gesagt, ich fühle mich so ein bisschen angespannt, wenn ich drüber nachdenke. Es zieht mich zusammen. Ich merke, wenn ich dann die 30 Minuten beendet habe, bin ich so, warum sitzt du so verkrampft da? Mhm. Hat er gesagt, weil dein Körper mitfühlt.
Ja.
Und das ist eigentlich gut. Weil wenn du einfach nur so über ich sitze ja jetzt auch ein bisschen so in, ja, nicht ganz, ganz locker da und rede mit dir über meine schlimmen Phasen oder sowas. Mhm. Also da steckt der Herzblut dahinter und das soll der Körper auch spüren.
Ja, Emotion ist ja um ein Gefühl, ja. Also das ist ja im Körper drinnen, so eine Emotion. Wenn du mit Leuten zusammen bist, also das, wenn mir was passiert, von dem ich nicht will, dass es passiert ist, aber jetzt halt Realität ist, dann kann ich sehr gut zusammenhalten, ich für mich. Dann, wenn ich aber, oder das, was die Emotion aus mir rausbrechen lässt und damit auch mich im Gefühl zusammenbrechen lässt, ist, wenn Leute herkommen und mich umarmen. Mhm. Dann ist bei mir oft vorbei, dann bricht der Damm. Mhm. Oder wenn wer sagt, na, und es tut mir so leid, und es ist, ach, scheiße. Und, und ich bewundere das an dir, wie du dem Stand haltest, oder wie du das, ja. Also ich bewundere es. Weil ich denke mir halt oft dann, ich will es nicht. Weißt du, manchmal will ich nicht schon wieder in so eine Emotion reingehen müssen. Aber es ist natürlich part of the deal und vom Leben.
Es ist eine Emotion, die sehr stark ist. Mhm. Natürlich in der ersten Sekunde sehr stark negativ, aber eigentlich zeigt sie, also ich habe mir immer gedacht, warum rehe ich so oft, wenn man sowas passiert oder so, gell? Oder warum schreie dann am Lift beim Aufgefahren, wenn ich Alarm bin, einfach los und mache einen Brüller oder so. Mir ist am Start dann in Bad Gastein danach einer ausgekommen, wie ich da allein oben gestanden bin dann. Es zeigt mir einfach nur, wie sehr ich das lieb und wie sehr ich da mithänge, auch mit mir selber. Ich bin selber mein größter Fan, mein größter Supporter. Und wenn es bei mir nicht läuft, dann habe ich einen Supporter in mir drinnen, bei dem es auch nicht läuft. Oder bei der jetzt gerade mehr denn je gefragt ist, dass er mich rausholt aus dem, ich will nicht sagen Loch, weil das ist.
Ja,
das ist,
aber trotzdem aus
man dem. Man fühlt sich so, man will gerade wo oben fallen, aber. Im Endeffekt, du stehst nur immer auf der Piste, du bist nur immer, und vor allem, das muss man immer dazu sagen, man ist gesund. Mhm. Also wenn man drüber nachdenken kann, was passiert ist und du kannst weiterfahren, es klingt so trocken, aber es ist, ich darf trotzdem an ein nächstes Rennen denken und so weiter. Und ich darf mir wieder hinstellen, ins Gym stellen, zum nächsten Training hinfahren, zum nächsten World Cup hinfahren. Das muss man schon auch wertschätzen können.
Hilft dir das auch, weil eben direkt am nächsten Tag bist du ja im Team-Event gefahren. Mhm. Ist das das, was dir hilft, dass du sagst, sofort weitermachen? Oder ist das genau das Schwierige, weil du eigentlich ja nur mit deinen Emotionen so tief drinnen bist und beschäftigt bist und dann am nächsten Tag musst aber schon wieder liefern? Wie ist das für dich?
Ich hab öfters einmal so mit den Trainern vorher gesagt, so, die herkommen sind, ja, aber morgen zeigst du es nochmal im Teambewerb und so, was in dir steckt. Und ich habe mir gedacht, ich zeige es eigentlich die ganze Zeit, was in mir steckt. Ich muss es mir jetzt nicht beweisen, dass ich gut snowboarden kann. Oder einfach für mich. Und ich habe es dann schon geschafft, indem ich mich, natürlich, es waren Leute da, mit denen ich mich ablenken habe können. Ich habe mir am Vormittag, weil wir haben dann zum Mittag erst den Teamerwerb gehabt, vorher noch die Videos vom Vortag angeschaut und habe gemerkt, hey, auch wenn sich der Lauf jetzt nicht ultra schnell angefühlt hat, er wäre wieder ein Top-Lauf gewesen. Und dann, immer wenn du eine Niederlage erfährst oder so eine negative Phase gehabt hast, dann ist immer wichtig, so, dass du zurückholst und sagst, hey, bring mich zurück zu dem Gefühl, mit dem ich losgefahren bin, bei dem ich mich so gut gefühlt habe. Weil beim Training denkst du ja auch nicht drüber nach, so, ja, boah, jetzt will ich da reinplumpsen. Im Training denkst du auch, okay, habe ich einen Fehler gemacht, ich arbeite an dem Fehler. Das Einzige, was du beim Training machen kannst, du kannst mit dem Lift
aufhören und nochmal probieren.
Beim Weltcup ist das nicht so.
Ja.
Und dann freue ich mich aber auch, auf der anderen Seite, dass ich am nächsten Tag wieder die Chance habe, auf dem Hang mit meinem Mindset an den Start zu gehen und nochmal dort zu performen.
Ist ja auch ganz gut aufgegangen, oder?
Ja, wir waren, sag mal. Mit der Pia habe ich da an den Start gehen dürfen. Ja,
Pia Schöffmann,
genau. Eine junge Athletin, die jetzt immer wieder ihre Einsätze aus dem B-Kader in den Weltcup bekommt.
Yes.
Und zurzeit, glaube ich, auch noch immer Europacup-Führender ist. Also schon eine sehr, sehr gute Dame.
Ja, die kommt.
Und die hat am Vortag auch gesagt, dass sie den Hang bezwingen kann.
Ja.
Mit ihrer Art und Weise. Und die war schon eine coole Socke. Wir sind dann Zweiter nach der Qualifikation gewesen. Und wir haben dann im ersten Lauf sind wir gegen US-amerikanisches Team gefahren. Und da gibt es eine Szene, die so ein bisschen beschreiben soll, wie hektisch, dass es oft am Start zugehen kann und wie chaotisch auch manchmal die Situationen sind. Normalerweise denkt man so, ja, es wird da alles geebnet am Start. Also es wird das Brettl hintragen, du hast nur mehr eins zu. Also ich will gar nicht sagen, was alles gemacht wird am Start, sondern viele glauben, ich muss nur mehr
in die Bindung steigen, fertig, ne?
Genau, in die Bindung ein und nur mehr mich auf den Lauf konzentrieren.
Ja.
Es wäre schön, wenn es so ist. Ich habe mal Infos einholen wollen und dann kommt der Funkspruch und dann war so, also wir sind auf Rot gestanden oder wir haben uns für Rot entschieden und dann sagt uns der Trainer, oder nicht mir persönlich, aber wir hören es am Funk, Green is faster. Also sprich, der Blaue ist schneller, but don't tell them now. Für mich war das so, okay, gut.
Oha.
Wir stehen jetzt auf Rot.
Psychologisch wertvoll.
Danach fahren wir dann auf Blau. Ich war gleich so im Kopf so, ja, passt, wir gewinnen das so trotzdem, oder so.
Wir brauchen das nicht.
Und beim nächsten Mal wissen wir fahren auf Blau.
Ja.
Aber ich stehe ja nicht allein am Start.
Ja, ja.
Und dann schaue ich zu Pia.
Ja.
Und die hat sich gerade die Schuhe zugemacht oder die Bindung zugemacht und schaut so auf. Und ich war kurz so, ich fühle mich da jetzt als Teamleader oder so, ja, ich muss da jetzt was sagen.
Du musst jetzt die Kontrolle wiederherstellen, ja.
Und bevor ich das Richtige gefunden habe, also ich habe ja selber noch nachgedacht. Sagt sie zu mir so, wurscht, wir machen das trotzdem.
Ah, saugeil. Mega,
so
mega,
eine Wahnsinnsaussage.
Ja, in so einem jungen eigentlich
genau
noch Athletin.
Genau so ist das.
Ne?
Abgebrüht. Wirklich Hammer, also ja. Hut ab. Und ich habe mir dann so gedacht, danke, dass du was gesagt hast, ich hätte ein bisschen länger braucht. Weil
für genau den simplen Satz, ja, das ist genauso.
Voll, also so cool. Ja. Und ich habe mich so gefreut drauf, dass da wer ist, der mit mir das gemeinsam jetzt da macht. Und dann dann habe ich einfach gemerkt, am Start bin ich gestanden und es ist schon ein Wahnsinn, wenn wir gegeneinander fahren, was so psychologische Kriegsführung oder Mindset-Games
ja.
da am Start passieren. Ja. Ich habe einfach, also ich bin ein recht leiser Typ am Start. Mhm. Also ich will kurz vorher ein paar Stimmen hören, aber dann, wenn es darum geht, einen Außenbrüller und das war's. Ich brauche nicht einen, der mir ständig so, ach, du kannst das, du machst das.
Ja, das will mir
und blablabla, auch das sage ich mir selber. Ja, da bin ich mit mir selber beschäftigt. Ja. Da freue ich mich drauf. Und ich höre Sachen, die so, hey, come Walker, geh mal Vollgas, mach das. Also zum Gegner. Zum also Gegner, das ganze ja. Team rundherum in der anderen Startbox hat einfach voll gepusht. Ja. Und in so einer Situation denke ich mir immer, die cheeren gerade nur für mich. Also der baut sich da auf und für mich ist auch wichtig, dass man das anspricht, weil oftmals schaut ein anderer Athlet immer motivierter oder besser drauf aus. Aber manche brauchen das auch, damit sie in den Modus ja. fühlen, weil sie es gerade nicht so
überlegen müssen, irgendwie, ja.
in der Situation.
So, da ist dann fake it till you make it ein bisschen. Ne?
Genau, ja, genau. Und na klar, wenn du, ich sehe mich jetzt im Slalom, sehe ich mich schon als einer der Gejagteren, als einen, der die Top-Positionen jagt. Und eigentlich im Nachhinein denke ich mir, das ist ein Privileg, wenn einer neben dir sich so aufbauen will.
Muss eigentlich.
Dass
ne?
er ja. da den perfekten Lauf runterzagt, weil er die birgen will.
Ja, weil er weiß, du gibst eher den Takt nur vor und er muss sie ranhalten ja. oder will zumindest auf dieses Level genauso hin. Ne?
Genau,
ja.
und das Level habe ich dann auch versucht, gleich von Anfang an wieder vorzugeben. Bin dann in A-Doppels gerade rein und habe ihn dann aber einfach immer gespielt neben mir. Und dann auch gemerkt, okay, der hat eine Passage perfekt erwischt und fährt mir jetzt davon. Und das, was ich mir bei der WM beim Teambewerb damals gedacht habe, so, na, ich will das Rennen gewinnen, habe ich da zum Beispiel schon aus dem Learning gezogen, na, es ist ein Teambewerb. Wenn ich jetzt alles riskiere, nur damit ich gleichzeitig oder ein bisschen vor ihm ins Ziel komme, es ist mehr risikobehaftet, als wenn ich jetzt sage, passt, ich verwalte den Vorsprung von ihm und lasse es die Pia richten.
Mm.
Weil ich ein Vertrauen habe, dass hinter mir die Pia kommt, die das genau umsetzt. Und am Papier oder zeitlich gesehen hätte man das ja geschafft. Also nochmal, also Pia wirklich ist top gefahren. Und leider haben sie uns dann eine Disqualifikation hineingedrückt.
Aber warum?
Weil man im Snowboarden die Stabis nicht mit dem Brett berühren darf. Und das Witzige ist, ich habe letztes Mal mit dem Dario drüber geredet, also Dario Kavietzl, und dann sagt er zu mir so, wie ich am Start gehört habe, dass in dem Hit davor oder in dem Hit einer die Cue war, sofort Arvid.
Wer ist so?
Ja, ich war es aber in dem Fall nicht, sondern leider Gottes die Pia,
ja.
die aber Also ich habe es am Anfang auch nicht so gesehen. Danach war es dann anscheinend schon klar, auch von der Jury her.
Mhm.
Und ja, ich habe ihre Enttäuschung auch mitleben können.
Ja.
Aber auf der anderen Seite war ja so, wir haben unser Bestes gegeben. Und ja. wir hätten es, also was
also schon. Das ist auch der Sport, das muss man genau. auch sagen. Weil genau deshalb gibt es die Regel einfach auch so.
Ist
und
so.
Einmal
ja.
fällt es auf deine Seite, einmal fällt es auf die vom Gegner.
Genau.
Und jetzt war es halt bei eurer Seite, mein
genau.
Gott. Aber das Coole ist ja, dass man sieht, wie willens sie ist, was auf die
ja.
junge Generation nachkommt und wie bissig und hungrig die sind. Weil
ja.
wenn die irgendwelche Bögerl irgendwo miteinander fährt, wo schon die Werbeplakate sind, ist no depperter, finde ich. Als
ja.
wenn sie einfach über das Stabi fährt, weil sie einfach fetzen will.
Ja,
ja mein Gott.
Ist so. Und weißt, was mich da so gefreut hat? Wir sind im Ziel gestanden, haben ein bisschen uns noch geärgert und ja, zugeschaut. Und dann sage ich ihr so noch, du, ganz ehrlich, du hast das heute richtig gut gemacht und bin stolz auf dich, dass du das so auch in der Situation, man muss immer die Situationen auch mit einberechnen in einer Beurteilung, wenn man so salopp sagen will. Und dann sagt sie so, aber du hast es mir leicht gemacht, dass ich meine Leistung so abrufen will. Und da wirklich
da geht das Herz aus.
Es ist wirklich so, das hat mir an dem Tag mehr gegeben, als jeder, als jeder positive Trainingsfeedback oder Trainerfeedback, der war so, hey, du bist so gut gefahren, du hast es richtig eingeschätzt, mit dem Rückstand ins Ziel zu fahren und so. Und
ja, was ja, der Herzensangelegenheit. Merkt das man, muss
merkt
sagen,
man, es geht teilweise auch im Leistungssport geht es dann um mehr.
Ja, um Menschlichkeit.
Nur um die Zeit.
Ja, sicher. Du machst es ja, weil du es liebst.
Vor allem nach dem Rennen.
Ja.
Muss man das auch zulassen können.
Ja, das, was du zu mir gesagt hast und das, was ich sehr mitgenommen habe und sehr viel noch drüber nachdenke, ist, dass es einfach R ist, zusammen zu gewinnen, aber halt auch zu verlieren.
Ja, es stimmt. Stimmt. Aber ich weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn wir wegen mir verloren haben.
Ja,
also natürlich ist es, ja doch, es ist ja schon ein Unterschied. Aber ich glaube, wenn du, oder ich sehe mich da immer in der Rolle, dann so, hey, es hätte auch ich sein können, der gegen Stabi fährt. Oder da einfach die falsche Entscheidung trifft und nicht im Vorn lässt, sondern da nochmal Risiko eingeht umsonst. Also man kann selber auf sich stolz sein, dass man gemeinsam verlieren darf und gewinnen darf.
Das ist ein großes Learning, vor allem für mich. Also, ich wollte halt immer alles allein, weißt du, vor allem so, wenn was passiert, brauche ich viel Ruhe zuerst einmal. Also da bin ich eher, du nimmst ja schon auch deine Zeit, aber ich glaube, ich würde da noch mehr Zeit brauchen, vielleicht auch mit der Zeit, dass man es dann auch einfach lernt und gewohnt wird, dass man eben dann gleich Leute um sich hat und dass man vielleicht dann das ein bisschen verzögert, wenn man dann allein im Zimmer ist oder im Hotel oder so.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wer hat denn das gesagt? Ah ja, Novak Djokovic vom Tennis hat auch gesagt, seine Familie weiß genau, nach einer Niederlage funktioniert das so für die Medien, weil er weiß, das gehört auch zu seinem Job dazu. Er muss jetzt Rede und Antwort stellen.
Ja.
Aber dass dann irgendwann die Zeit kommt, wo er 2 Stunden alleine spazieren geht. Dann kommt er aber zurück und sagt, okay, ich habe es jetzt im Spaziergang auch lassen. Also alle Emotionen, das habe ich jetzt verarbeitet und so lange gehe ich dann halt spazieren. Und dann komme ich zurück und dann ist aber wieder, und das ist auch das, wenn du jetzt von der Mika Schiffrin gesprochen hast, was mich die ganze Zeit jetzt auch nur weiter beschäftigt hat, ist, dass wenn die ja ins Ziel fährt und dann ist sie einmal, nicht erste, wie zum Beispiel Julia Scheib ja auch sehr stark ist momentan, aber die zuckt ja dann einfach so mit den Schultern, ne? Und tut so, ja, okay, irgendwie bin jetzt überrascht, aber natürlich nicht böse oder so. Und da zeigt sie ja, dass sie eben ganz in einem anderen Mindset war und jetzt überrascht ist, mehr oder weniger, dass nicht das Mindset aufgegangen ist, sondern dass jetzt halt quasi Platz 3, 4 die Realität ist.
Ja, genau.
Und du merkst sofort dadurch, dass sie, wird sie nie aus ihrem Mindset richtig rausgerissen, sondern eben sie zuckt so mit den Schultern, überrascht, dass das jetzt nicht ihr Mindset die Realität ist, sondern eben der dritte Platz, aber dass sie eben sofort schon wieder im Mindset bereit ist für das nächste Rennen, weil sie dort schon wieder im ersten Platz Mindset ist.
Ja, ja.
Das ist schon brutal.
Das ist, also deswegen hat sie mich ja inspiriert, dass ich, wo ich mir gedacht habe, so, warum nicht auf Seriensiege sie zu fokussieren oder so. Warum ist das nicht der nächste Schritt? Und da musst du auch im Mindset so klar sein oder das Mindset den Lead übernehmen lassen. Weil ich habe letztes Mal in einem Buch gelesen, du sollst dir die Ziele so setzen, dass du sie nicht gleich, wenn du es aussprichst, gleich so, ja, ich habe jetzt eh schon den kompletten Plan, wie ich das schaffe, weil es ist eh easy. Weil dann ist es schon fast zu easy. Wenn du da aber Ziele setzt, wo du deinen Krebs anstrengen musst, damit du dir einen Plan zurechtlegst, damit du diese schaffst, dann wächst du viel, viel mehr. Du darfst da keine utopischen Ziele setzen. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt nicht nur ein Rennen in der Saison gewinnen im Slalom, sondern mehrere, dann ist es so, okay, es ist realistisch, aber ich muss trotzdem meinen Krebs anstrengen, um eine Dauerleistung so gut runterzubringen.
Du musst das ja auch schaffen. Und das ist ja auch das, was Mika Schiffrin gesagt hat, da ist um irgendwas, um diese Ingemar Stenmark-Marke oder so gegangen. Ne? Ja. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Aber da hat auch jeder schon gesagt, ja, schon 2, 3 Rennen, bevor sie diese Marke knackt, haben sie schon gesagt, ja, und wie wird sie dann fühlen und wie wird sie dann feiern und was wird sie so tun? Und sie steht so beim Interview und sagt, aber ich muss ja noch viermal von Anfang bis zum Ende runterfahren. Ich verstehe ja, ja. nicht ganz, ja. was ihr meint. Wovon redet ihr? Ich bin vier Rennen davon entfernt. Und auch Marcel Hirsch und Lindsay Vonn haben das Gleiche gesagt. Sie haben immer gesagt, ich weiß schon, ihr findet es ist schon geregelt und es ist schon gemachte Sache und es ist schon erledigt, dass ich das nächste Rennen wieder gewinne. Aber ich stehe wirklich wieder von Null oben. Und man sagt ja auch im Fußball, jeder Spiel beginnt wieder bei 0 zu 0.
Jedes Rennen startet von Nike.
Mhm. Und das, glaube ich, verstehen viele Leute auch nicht, was das für ein Mindset bedeutet. Mhm. Natürlich fangst du nicht jedes Mal bei Null an. Das ist ja klar, wie soll das ja auch gehen. Aber trotzdem, und die anderen schlafen ja auch nicht. Das ist ja das Nächste. Ich sage trotzdem immer, schau nicht viel nach links und nach rechts, bleib bei dir. Aber man kann, die anderen sind so viel Inspiration und so viel auch, jedes Nein, finde ich, ist auch wichtig für deinen Weg. Weil alles, wo du dazu sagst, okay, so fühlt sich für mich nicht gut an. Und genau das will ich nicht, ist ja auch schon ein wichtiger Richtungsmarker wieder für deinen Weg, den du gehst. Voll. Und das finde ich so stark, dass die dann einmal wirklich gesagt haben vor den Journalisten und den Medialeuten, wo ich mir dann auch oft so schwer dann habe in dieser Szene, weil ich auch immer gefunden habe, eben das ist wieder für mich eine Form des Respekts und der Wertschätzung, die ich denen nehme, wenn ich eh schon sage, ja, aber du hast es ja eh schon geschafft. Einerseits natürlich ja, weil das sagt ja, was ich von denen halt und dass ich denen alles zutraue. Aber trotzdem, das ist so viel Herzblut, Schweiß, Arbeit und Zweifel. Die Leute glauben ja immer, die Mika Schifrin wacht auch auf und denkt, sie bin die Geist und heute hole ich den Sieg. Aber das kann.
Zweifel, Mandl, kommen immer und hucken da auf der Schulter und fragen die, hast du eh gescheite vorbereitet? Wäre vielleicht noch gescheiter? Wäre es nicht gescheiter gewesen, noch mehr einfahren zu gehen? Ja. Oder war das vom zeitlichen, vom Timing jetzt gut, was du gemacht hast? Warum bist du noch mal nicht dreimal besichtigen gegangen, sondern nur zweimal? Oder so? Aber du, da muss dein Mindset dann immer arbeiten, dass du die Zweifelmandel einfach im Keim erstickst.
Das ist ein sehr schöner steirischer Ausdruck, die Zweifelmandel.
Ja, es bin ja ist, Steirer.
Ja, beide. Es ist so oft auch der Fall, dass Leute zu mir kommen und sagen, ja, bei dir läuft eh immer alles im Leben. Bei dir mache ich mir keine Sorgen. Nein, also kein Problem. Wurscht, ob das eine Prüfung ist, ob das eine Sendung war, ob das... Es ist egal.
Ja, aber vielleicht lass das einfach aussehen.
Das ist es. Nur weil es leicht ausschaut, heißt nicht, dass der Rucksack nicht brutal schwer ist.
Und dass der Weg dorthin
steil bergauf geht. Sehr steinig ist.
Ja. Das ist eher ein schöner Satz, weil es so einfach ausschaut. Und genauso ist es oft nicht. Weil manchmal denke ich immer, wow, heute habe ich mich selber überrascht, wie gut ich mit einer Situation umgegangen bin. Weil es halt auf einmal dann so, okay, schaut easy aus, auch wenn ich immer selbst dann am Video zuschaue. Und dann ist für mich immer der nächste Schritt, wie kann ich jetzt in eine Phase wieder reinkommen oder was muss ich tun, damit ich mich selber wieder in eine Phase bringe, wo es nicht mehr so easy ausschaut. Und dann brauchst du wieder neue Ansätze und neue. Also du darfst dann nie aufhören, weil du hast es schon erwähnt, die anderen schlafen nicht.
Na, und eben auch der Zweifel und du selber schlafst nicht. Und ich finde, das, was mir dann so viel Kraft kostet, ist, dass ich erstens nicht faul werde und sage, ja, stimmt eh, ich werde schon wieder irgendwie schaffen. Na, weil ich muss für jede Prüfung neu lernen, ich muss mich auf jede Sendung neu vorbereiten, ich muss jeden Tag beim Job performen und ich muss mir auch selbst jetzt in dieser Phase, in der ich jetzt einfach stecke im Leben, muss ich mich ja auch trotzdem hinsetzen und mich mit mir beschäftigen. Du sagst, du machst das in einer halben Stunde, ich habe halt meine anderen Möglichkeiten, Orten, Wege, jeder von
nicht
uns.
Nicht immer in einer halben Stunde, aber du musst halt
prinzipiell,
weißt du, wie viel also nachdenken und auch über Rückschläge oder so nachdenken, kostet Energie.
Ja, das meine ich.
Hast du die Energie oder fühlst du es gerade, dass die ganze Energie da aufbrauchen willst? Oder nimmst du die Energie, weil ich habe einen kurzen Gedanken gehabt, so, hey, ich fahre heute kein Finale. Aber dafür kann ich ein bisschen Energie aufsparen für die Bansko-Rennen und für den nächsten Heimweltcup etc. Also es ist ein bisschen ein Energiehaushalt auch da, den du über die Saison tragen musst. Mhm. Natürlich hätte ich dort kein Problem gehabt, meine ganze Energie an dem Tag aussehen zu lassen. Aber in einem Moment, wo du in dem Augenblick, wo du nichts mehr ändern kannst, sondern nur mehr Sachen beeinflussen kannst, die für dich sind oder die von dir kommen, wenn du das verstanden hast, dann kann es wieder nach vorne gehen.
Ja, irgendwann kannst du nicht die Umstände ändern, sondern einfach nur mehr deine Einstellung dazu, deine Akzeptanz oder wie du es eben siehst und annimmst.
Und ich bin generell jemand, der sagt, ich will ja besser werden. Und wenn mich so eine Niederlage oder so ein Learning besser machen kann, dann bin ich, ich will das fast nicht so sagen, aber dann bin ich fast froh, dass solche Sachen auch passieren, damit ich weiß, wie sich Sachen anfühlen.
Ja.
Und Sachen jetzt und nicht viel später.
Es ist das, was wir dann auch geredet haben, und das habe ich dir deshalb gesagt, weil ich ja selber weiß, wie das anfühlt. Was soll jetzt noch Schlimmeres passieren? Also quasi.
Daheim selber alles in der Hand haben und einfach verkacken.
Heimweltcup, Freunde sind da, ja, es ist Familie kommen. Es ist eigentlich ja auch Slalom gewesen, oder? Es ist ja deine Disziplin nur dazu gewesen.
Also, selber in der Hand gehabt.
Ja.
Und wirklich selber in der Hand gehabt.
Ich denke mir halt auch rückblickend eigentlich, also das kommt nie aus einem Ort der Arroganz oder der Überheblichkeit, sondern ganz das andere Ende der Fahnenstange. Mhm. Das kommt aus einer tiefen Bescheidenheit, aus einer tiefen Wunde, wie immer man das jetzt nennen möchte. Ich will nur, dass das ganz klar ist, dass das daher kommt.
Mhm. Ja.
Dass man sagt, okay, wenn ich das jetzt geschafft habe, weiß ich, kann fest auf den Beinen stehen. Und selbst wenn ich wieder straucheln sollte und selbst wenn ein Fuß Bodenhaftung verliert, ich weiß, mit dem anderen stehe ich zumindest fest oder irgendwann werde ich auch mit dem zweiten wieder mich hinstellen können. Und das.
Ja. Oh. Weißt du auch, was mir jetzt gerade auch ein bisschen klarer wird? In dem Moment, wo du dich für ein Ergebnis nicht mehr freust, oder dich ärgerst, ich habe mich schon lange Zeit nicht mehr über einen 25. gefreut, was schon nicht falsch verstehen, aber es ist ein paar Jährchen her, da habe ich mich über einen zweiten Lauf oder eine Performance im zweiten Lauf gefreut und wäre sicher nicht so am Boden zerstört gewesen, wenn ich mit dem Ergebnis im Zielraum gestanden wäre. Aber die Tatsache, dass du immer besser wirst, weil du dran glaubst, weil du immer hart dran arbeitest und diese Möglichkeit auf einmal hast, viel mehr zu erreichen, deswegen tut es weh.
Mhm.
Was mir aber auch dann im Umkehrschluss sagt, ich kann viel, viel mehr oder ich habe viel mehr drauf, ich habe viel mehr am Kosten wie ein paar Jahre zuvor. Und wenn man dann wieder rauszoomt und die Jahre so ein bisschen in einem Zeitstreifen sieht, dann denkt man so, ja,
du bist jetzt
nicht, du bist nie so schlecht wie der letzte Niederlage und du bist nie so gut wie der letzte Sieg.
Ja, das ist so. Dass du jetzt vor ein paar Jahren hast davon träumt, zu sagen, ein 25. Platz ist nicht mehr mein Anspruch, ich freue mich quasi nicht.
Ja.
Weil irgendwann mal ja eben ein Junge ist, der nachrückt.
Fehler einfach.
Ja, der nachrückt und sagt, ich wäre froh, wenn ich mich einfach mal so fest einfach reinfahre in diesen Weltcup, dass ich um die Quali mitfahre einfach, ne? Und zwar vorn und das dann auch reinschaffe. Ja. Das verstehe ich. Okay, aber beschließen wir damit. Das war sehr deep.
Ja, aber ich finde es richtig cool.
Dabei waren wir noch gar nicht bis 7 Höhe.
Ja, stimmt. Wir kommen zum nächsten Heimweltcup.
Aber
nächste Folge.
Beschließen wir es da. Jeder, der jetzt weiterhören will, kann ja sowieso gleich die nächste Folge starten.
Ja.
Und für alle anderen,
Happy Times.
Wenn sie schon heraus ist, so sagen wir mal. So weil wir werden so ja wieder einmal in der Woche zumindest jetzt raushauen.
Releasen. Also ja, vielen, vielen Dank.
Auch für die Fragen. Ich hoffe, wir haben ein paar beantwortet. So während des Gesprächs. Ja, wir haben uns jetzt nicht vorgelesen. Wir lesen vor.
Nein, das
danke,
war auch,
Hanna,
das war auch mein,
für deine Frage.
Genau,
und
das,
weiter,
war, das war auch mein Ziel, nicht einzelne Themen einfach zu einer Folge zu machen, sondern es ist, soll ja trotzdem so ein Austausch von uns sein. Zwei Freunde reden miteinander und da kommen unweigerlich einfach so Sachen raus.
Ja. Und vor allem ihr als Zuhörer, du als Zuhörer, sitzt quasi dabei, einfach in einem Gespräch. Wir führen das so, als wenn wir da mit anderen Freunden ja auch sprechen würden und jetzt unterhalten wir uns gerade und die Fragestellung war quasi stumm
genau, so ist
in
es,
unseren
ja.
Köpfen und dann laut ja. beantwortet. Also vielen Dank.
Also danke auch fürs Feedback.
Ja, yes, jederzeit gerne.
Und wir freuen uns auf nächste spannende Fragen.
Machst du jetzt noch einen Jingle zum Schluss wieder? Oder?
Ja, jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich den Anfang gemacht habe. Ist ja wurscht.